Ich suche immer wieder Abschnitte aus bei diesen Gestalten, da ist man ja praktisch vor viele Möglichkeiten gestellt und wollte heute mit Ihnen über den Barzillai reden. Kennen Sie den? Barzillai. 2. Samuel 19. Kommt viermal in der Bibel vor, 2. Samuel 19. Vielleicht noch einmal ein Wort zu diesen Gestalten überhaupt. Es ist ja so, und das ist wichtig, diese Menschen, die in der Bibel uns geschildert werden, sind ja Menschen aus dem Leben. Das sind Leute, die irgendwo ihrem Beruf nachgehen. Es ist bei uns eine ganz unnatürliche Geschichte, dass wir den hauptamtlichen Dienst so in den Mittelpunkt rücken. In der Bibel wird immer wieder erzählt, wie Leute in ihrem täglichen Beruf Gott dienen. Abraham war doch kein Volltheologe. Doch, er war ein Mann, der von Gott gelehrt war. Aber doch im täglichen Leben. Jakob. Wir könnten weitermachen und die Gestalten einfach so mal ansehen. Die großen Frauengestalten der Bibel. Was ist denn an ihnen besonders? Das sind Leute, die uns zum Vorbild Erfahrungen gesammelt haben. Wir sehen auch ihre Schwächen, ihre Fehler, aber doch wird immer wieder ihr Glaube für uns eine Ermutigung sein, eine Stärkung. Und denen können wir uns messen. Und das ist gut, dass unser Glaube nicht bloß eine theoretische Lehre ist, sondern praktisch und sichtbar wird durch diese Gestalten, wie sie gelebt haben, wie sie geglaubt haben, wie sie Gott gedient haben. An dem Barzillai hat mich besonders gelockt, dass er ein reicher Mann war. Leider kommen bei den Christen die Reichen immer ein wenig schlecht weg. Und da ist man so schnell dabei und kritisiert sie und sagt, ja, das geht ja nicht. Dabei sind wir alle doch sehr wohlhabend. Ist irgendwie unehrlich, wenn man dann so tut, als ob wir alle arm wären. Der Barzillai war ein wohlhabender Mann und er dient Gott. Wir kennen dann auch im Neuen Testament den Josef von Arimathea. Das sind Leute, die im Bild nur so ganz knapp kurz hereinkommen und denen man nur einen Augenblick sieht und doch wird etwas Wichtiges von ihrem Leben sichtbar. Und jetzt lesen wir von diesem Barzillai 2. Samuel 19, 32 bis 40. Und Barzillai, der Gileaditer, der Mann aus Gilead, das ist eine Provinz gewesen, ein Stammesname in Israel, kam herab von Roglim und zog mit dem König an den Jordan, um ihn über den Jordan zu geleiten. Ich muss erklären, wo wir uns befinden. David war auf der Flucht gewesen. Warum? David war ja König in Jerusalem. Sein Sohn Absalom hat eine Revolution angezettelt, auf eine tückische Weise. Er hat schon lange das Volk um sich gesammelt, er hat es trickreich gemacht. Damals hat der König ja auch die Aufgabe gehabt, Recht zu sprechen, war also so ein oberster Mann für Rechtsangelegenheiten, Petitionsausschuss. Und da sind viele Leute gekommen, haben ihre Nöte dem König sagen wollen. Und der Absalom hat sich frech an das Tor des Palastes hingesetzt gehabt und hat gesagt, wo wollt ihr hin? Zum König. Oh, der hört euch auch nicht an. Der hat ja anderes zu tun und der hat kein Herz für euch. Dann habe ich gesagt, was sagst du? Kennst du dich aus? Ich bin ja Sohn, ich kenne den. Ja, ist es wirklich so schlimm? Ja, ja, schon schlimm. Ja, aber was kann man denn tun? Er sagt, aha, gäbe es bloß eine radikale Lösung, neue Regierung müsste her. Ja, wer sollte das denn machen? Absalom sagt, ich wüsste einen, der es könnte. Bis er so ganz verschämt sagt, ich könnte ja den Job besser machen. Und macht dann mit den Leuten aus und sagt, gell, wenn ich König wäre, ich werde euch helfen. Er hat ein Misstrauen gesehen, das unbegründet war und das auch verlogen war, sehr erschütternd, wie man mit der Lüge wirklich viel vergiften kann. Es ist nicht so, dass das Gute immer siegt. Das ist eine Legende vom Kriminalroman oder vom Film oder so. In der Bibel nicht. Das Böse triumphiert in der Welt. Und der Absalom macht das ja gemein und tückisch. Und er vertreibt schließlich den Vater, indem er wirklich einen blutigen Aufstand vom Zaune bricht. Und der David flieht durch den Wadi Kelt bis über den Jordan hinüber. Das ist dieses enge Flusstal, in dem sich dann auch Elia versteckt hatte, in Bach Krit. Und dann kommt es ja zu dieser Geschichte, die kennen Sie aus Ihren Kindertagen, wie der Absalom in dem Baum hängen bleibt. Kennen die Geschichte? Steht ja nicht in der Bibel drin, dass er mit seinen Haaren hängen blieb. Es stand bloß da, dass sich die Haare lang wachsen ließ und dass er mit seinem Haupt hängen blieb. Daraus haben die Maler das gemacht, dass er mit seinen Haaren hängen blieb. Bloß es gibt Bibelkritiker, die sagen, das geht gar nicht, wenn man einem Menschen die Haare aufhängt, dann reißt vorher sein Skalp da oben aus. Also deshalb sieht man, da haben die Menschen was eingelesen. Er kann durchaus auch aufgespießt sein in Ästen mit seinem Kopf irgendwo hängen geblieben sein. Jedenfalls hing er wehrlos dort und der Führer der Armee sieht ihn dort und erschießt ihn, schlägt ihn natürlich. Und da kommt die Todesnachricht zu David und der trauert um seinen Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Vaterliebe, ist natürlich auch zu fragen, ob die Vaterliebe ganz richtig war. Aber es ist ja immer schwer, wenn man das durchmachen muss im eigenen Haus. Gottlosigkeit und Sünde und Empörung und Unrecht. Und nun kommt David wieder zurück. Vorher hatte er ja einige Begegnungen gehabt. Er hatte dort böse Menschen getroffen, die ihn gelästert haben, die Steine auf ihn geworfen haben. Es ist erschütternd, wie der David gedemütigt wurde. David hat es später immer auch angenommen als etwas, was er durchleiden musste, eine Demütigung, die nötig ist. Da sollten wir immer dran denken, dass Gott uns oft solche schweren Demütigungen schickt, damit wir uns selber entdecken, auch unsere Sünde durchschauen und an ihr leiden. Und jetzt kommt David wieder zurück aus der Vertreibung und zieht wieder über den Jordan. Bevor er über den Jordan geht, kommt Barzillai, der Mann aus Gilead, zu ihm. Und Barzillai war sehr alt, wohl 80 Jahre. Er hatte den König versorgt, als er in Mahanaim war, denn er war ein Mann von großem Vermögen. Und der König sprach zu Barzillai, du sollst mit mir ziehen, ich will dich versorgen bei mir in Jerusalem. Aber Barzillai sprach zum König, was ist noch, dass ich zu leben habe, dass ich mit dem König hinaufziehen sollte nach Jerusalem? Ich bin heute 80 Jahre alt. Wie kann ich noch unterscheiden, was gut und schlecht ist oder schmecken, was ich esse und trinke oder hören, was die Sänger und Sängerinnen singen? Warum sollte dein Knecht meinen Herrn, den König, noch beschweren? Dein Knecht wird ein kleines Stück mit dem König über den Jordan gehen. Warum will mir der König so reichlich vergelten? Lass deinen Knecht umkehren, dass ich sterbe in meiner Stadt bei meines Vaters und meiner Mutter Grab. Siehe, da ist dein Knecht Kimham. Den lass mit meinem Herrn, dem König, ziehen und tu ihm, was dir gefällt. Der König sprach, Kimham soll mit mir ziehen und ich will ihm tun, was dir wohlgefällt. Auch alles, was du von mir begehrst, will ich tun. Und als das ganze Volk über den Jordan gegangen war, mit der König auch, küsste der König den Barzillai und segnete ihn und er kehrte zurück in seine Heimat. Ich habe jetzt einfach ein paar Punkte als Randbemerkungen hier zu notieren. Es ist schön, wenn man Liebe übt. Barzillai übt einfach Liebe. Einfach Liebe. Es ist wunderbar, wenn Sie irgendjemand Liebe erweisen. Vielleicht denken Sie jetzt, es war doch dem König gegenüber auch etwas Besonderes. Ach, die Könige sind vielleicht besonders einsam. Und Leute, die in hoher Verantwortung stehen, sind auch besonders umkämpft. Es hat dem David wohlgetan, dass der Barzillai an ihn dachte und ihn nicht vergisst und ihn sucht. Und ich möchte Sie bitten, tun Sie einfach Liebes. Tun Sie, Liebe, so wie Sie an Kranke denken und sie besuchen, einen Brief schreiben. Das kommt in der Bibel ganz groß heraus. Das sind die großen Taten, die für Gott gewirkt sind. Und das ist so schön, in den biblischen Gestalten sieht man das wieder. Das war eine Begegnung, der Barzillai sucht den König auf und gibt ihm seinen Beistand. Er hat das schon einmal getan, Kapitel 17, Vers 27. Da war David Flüchtling, geschmäht, verachtet, hatte fast keine Getreuen mehr. Er ist ja barfuß den Ölberg hinaufgegangen. So gedemütigt fühlte er sich, als der Absalom dann die Herrschaft übernahm im Palast. Als David nach Mahanaim gekommen war, da brachten Shobi, der Sohn des Nahasch von Raba, der Stadt der Ammoniter, und Machir, der Sohn Amiels von Lobedabar, und Barzillai, ein Gileaditer von Roglim, das ist der Barzillai, Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Kuh und Schafskäse. Was tut das in der Bibel? Aber so ist die Liebe, dass das mal ein Gesellsglas ist und ein Butterbrot und einmal eine Gastfreundschaft, die man übt. Es steht doch in der Bibel drin, dass hier ein Mann gewusst hat, wo einer Liebe braucht. Und er hat es sichtbar gemacht und das geht, die Liebe geht durch den Magen hindurch. Wo kann man Liebe üben? Er hat gespürt, der braucht mich. Ob die sich vorher kannten, ich weiß gar nicht. Hier klingt's fast so, wie wenn er als ein Unbekannter hier dem David entgegengeht. Und er hat auch gewusst, wie dieser gedemütigte David in dieser Stunde besonders eine Ermutigung braucht. Er hat das ganz bestimmt nicht aus Berechnung getan, denn in dem Augenblick konnte er bei dem David nichts mehr erben. Die hohen Herren sind ja alle bloß geehrt, solange sie oben sind. Aber wenn sie einmal davongejagt werden, wenn die Zeitungskampagnen anfangen, dann ist auch für uns ein Platz nochmal, wo man einem Menschen Liebe zeigen darf und etwas von Ehre und Achtung und Anerkennung sichtbar machen kann. Das gefällt mir an dem Barzillai. Er hat Liebe, die er zeigt, ganz praktisch. Er ist nur einer unter vielen, da waren auch noch andere, aber die praktische Tat der Liebe, sichtbar gemacht durch ein kleines Zeichen und ein Symbol. Denken Sie mal in Ihrem Leben nach, was das bei Ihnen bedeutet, wie viel Sie auch doch noch in Erinnerung haben, wo Sie Liebe empfangen haben von Menschen. Oft in unerwarteten Augenblicken und wo sie gespürt haben, da hat jemand an mich gedacht und hat das deutlich gemacht. Das ist einem oft auch schwer, wie viel man es versäumt, aber ich möchte einfach heute Abend herausstellen, das ist praktisch und wichtig. Der Barzillai mit seiner Liebe ist natürlich auch für uns ein Beispiel für Treue. In unserer Zeit gilt die Treue nicht mehr viel, das Wort ist oft gar nicht mehr gebraucht. Bei uns spielt es aber eine große Rolle auch im Glauben. Die Treue, nicht bloß zum König David, sondern die Treue zu Jesus. Aber auch die Treue zu Menschen, die wir nicht loslassen, die wir nicht aufgeben. Wir erinnern uns ja wieder, da waren Menschen und sie haben sich vielleicht getrennt und sind durch eine Krise im Glauben gegangen. Wir können sie nicht aufgeben. Wir wollen weiter für sie beten. Wir wollen an sie denken. Was ist das schön, wenn man dann wieder grüßt anlässlich eines Geburtstages. Da gibt es ja Leute, die an Todestage noch 20 Jahre später denken und diese Grüße schreiben. Und wer weiß, wie das oft wirkt bei Trauernden. Es sind so einfache Dinge der Liebe, die in der Treue geschehen. Und Barzillai war einer, der in dieser Treue dient. Es ist eine praktische Hilfe. Wir stehen sicher in Gefahr durch ein falsch verstandenes Missionsverständnis, dass wir immer meinen, es müsste hauptsächlich im Mund passieren. Das ist nicht richtig. Praktisch soll unsere Liebe gezeigt werden. Und das gehört natürlich mit dazu, auch zum Gewinnen von Menschen, dass er hier den ganzen Laden mitbrachte, Honig, Butter und Kuh und Schafskäse und die gerösteten Körner und die Bohnen und die Linsen. Das war ja eine solche praktische Art, wie er das gestaltet hat. Da gehörte so viel dazu, bis das gepackt war und bis das auf den Esel verladen war. Ich habe das immer wieder auch an Ihnen gesehen, wie Sie so viel praktisch geholfen haben, bei so vielen Gelegenheiten. Ach, was war das wieder, da haben Sie Tapeten abgekratzt und alles. Möge der Herr seinen Segen drauflegen auf all die Dienste, die hier gegeben wurden. Nur das wollen wir wissen, dass wir nicht ein Maulchristentum haben, sondern dass es in die Tat geht und dass das der Herr segnet, wo es praktisch wird. Dann imponiert mir bei dem Barzillai, die Not geht ihn direkt an. Er hätte ja sich einfach lösen können und sagen können, was geht mich das an? Die Not des David ist seine Not. Er war doch nicht verwandt. Der David hat ihm doch keinen Hilferuf geschickt. Schon was Schönes, wie gläubige Leute immer wieder auch die Not von wildfremden Menschen einfach mittragen und sagen, wir wollen helfen mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Das ist meine Not, die ich sehe, wenn ich nur weiß, wie ich helfen kann. Ich möchte mich hier einsetzen. Warum fühlte er sich überhaupt an den David gebunden? Kannte er die schönen Psalmen von David? Wusste er um die Gemeinschaft des Leibes, der Gemeinde Gottes, dass man so eng zusammengehört? Es ist schon eine besondere Verbindung. Wir wollen alle Menschen lieben und doch ist eine besondere Ader Zusammengehörigkeit da, wo man spürt, da sind Menschen, die auch den gleichen Weg gehen. In einer engen Bruderschaft wollen wir uns füreinander einsetzen, wenn wir wissen, da ist jemand, der braucht mich. Auch so schön vorher in unserer Gebetsgemeinschaft, wenn man dann dran denkt, wäre es heute ins Krankenhaus gekommen und was ist das? Was Wunderbares, was hier sichtbar wird, auch in einer Gemeinde, als einer lebendigen Gemeinschaft. Die Not geht ihn direkt an, er fühlt das und er setzt sich ganz mit seiner Kraft ein. Dann beobachten wir, dass es ein reifer Mann war. Ein reifer Mann, was meine ich damit? Ihn locken die äußeren Genüsse nimmer. So nett hier beschrieben, wie er das sagt und sagt, ach, was soll ich da noch mitgehen? Ich sehe ihn so, wo er sagt, ach, da wird es am Abend so spät und das vertrage ich nimmer. Und die Speise, die behagt mir nicht, nicht mir reicht mein alter Rettich, den ich esse. Und so, ich will gar nicht mehr so viel und die ist mir viel zu anspruchsvoll und ich schmecke das doch gar nicht mehr. Ich höre die Musik gar nicht mehr, die feine Musik. Und das ist mir alles viel zu aufregend. Er ist doch den Weltgenüssen, die junge Menschen immer faszinieren, ist er doch schon entwachsen. Er steht über den Dingen und das ist eine Reife. Junge Menschen lassen sich immer noch blenden von den schönen Dingen. Wir wollen auch ein Auge haben für Kunst. Das ist nicht verachtet, das schenkt auch der Herr. Aber es ist auch etwas Schönes, wenn die Dinge uns nicht mehr so beherrschen, dass sie unser Leben prägen. Sondern der Barzillai kann sagen, ich bin frei. Er fragt nur noch, wo ist mein Platz, wo ich dienen soll. Und da gefällt er mir besonders. Er sucht nur nach dem Auftrag, den Gott ihm zuweist. Ich bin sehr froh, dass jetzt im Guinness-Buch der Rekorde in der deutschen Ausgabe schon länger und jetzt auch in der englischen Ausgabe nicht mehr die Fressrekorde aufgenommen werden. Weil das einfach eine Schweinerei war. Nein, Schweine würden das nie machen. Also, da hat ja einer von den 48 Essrekorden hat er 34 Rekorde gehalten. Müssen Sie mal heute Abend probieren, ob Sie das ausschaffen. In 54 Sekunden hat er 14 Eier gefressen. Also, das ist ja eine Esskultur, die nicht ganz die ist. Deshalb hat der Barzillai gesagt, es gibt auch, nicht im Königshof, da isst man dann nach Gourmetart, Feinschmeckerweise, aber sagt er, auch das lockt mich nicht, weder das eine noch das andere, weder das Verrückte noch das Teure lockt mich mehr. Ich möchte niemand zur Last fallen. Er ist ein bescheidener, ein demütiger Mann, trotz seines Reichtums. Er steht über den Dingen. Man kann von den Dingen natürlich gefressen werden. Und das ist ja das Schlimme, wenn man drinsteht und dann merkt, wie die Geschäfte einen fordern. Und der Barzillai muss auch gucken, dass seine Herden wieder Ertrag bringen und dass seine Scheunen richtig gebaut sind. Das wissen wir vom reichen Kornbauer. Aber dieser Mann steht über seinem Besitz und er hat Abstand davon und er lebt nicht bloß für seine Güter, sondern er lebt dem Herrn. Das wird aus dem ganzen Zusammenhang deutlich, wie er sich von Gott geführt weiß, auch mit seinem Leben. Er schmeckt das nimmer. Er nimmt auch das Alter an als eine Zeit, die ihm so von Gott gegeben ist, auch mit den Einschränkungen. Er heult jetzt nicht und sagt, ach, wäre ich noch mal jung und könnte ich doch noch mal, sondern sagt, ich bin jetzt in einem Zeitabschnitt, wo ich in meinen engen Grenzen leben muss und das akzeptiert er. Ich bewundere ihn, der wirklich von Gott her sein Leben annimmt und das dankbar lebt. Jetzt das Nächste. Er will seinen Platz ausfüllen. Seinen Platz. Welchen Platz hat mir Gott angewiesen? Wenn Sie ins Kino gehen, dann gab es da eine Platzanweiserin. Wo darf ich hinsitzen? Da darf man hinsitzen mit der Karte. Also, das ist mein Platz. Da gehöre ich hin. Deshalb haben Sie eine Karte beim Gemeindetag und auf dem Platz sollen Sie hinsitzen. Wenn Sie einen reservierten Platz im Zug haben, das ist Ihr Platz. Wenn ein anderer drauf sitzt, sagen Sie, Entschuldigung, das ist mein Platz. Da gehöre ich hin. Und genauso sollte man fragen, wo ist der Platz, wo Gott mich gebraucht. Sie können es ja nicht einfach in der Eisenbahn so machen, dass Sie sagen, ich wäre jetzt gerne an dem anderen Platz, weil der netter aussieht und der gefällt mir mehr, der wäre in Fahrtrichtung oder so. Ist alles verständlich, aber der Platz ist Ihnen zugewiesen und der ist bestimmt. Und wenn das wirklich so ist, dass Gott uns einen Platz zuweist, dann können wir doch auch ruhiger den Platz annehmen. Ich habe ja immer die Meinung, dass kein Mensch richtig so an den Platz kommt, der seinen Gaben angemessen ist. Gell? Es ist ja eigentlich, jeder Mensch mit vielen Gaben kommt nie zur Entfaltung. Es tut mir immer leid, wenn unsere Frau Rieger nicht mehr noch ihre ganzen künstlerischen Gaben auch im Gottesdienst einbringt. Da muss man immer sagen, Entschuldigung, jetzt fängt Predigt an. Das ist einfach herrlich, wenn man so Gaben hat. So hat jeder Mensch doch viele und er kann sie nur teilweise ein wenig zur Entfaltung bringen. Viele denken ja, warum hat Gott uns Kinder versagt in der Ehe? Der andere sagt, warum hat sich mir die Türe zur Ehe nicht aufgeschlossen? Es ist schwer. Sicher wären da viele Gaben gelegen, die sie hätten zur Entfaltung bringen können. Aber Gott hat ihnen den Platz ganz zweifellos nicht zugewiesen. Und jetzt wird es schwer, wenn wir krampfhaft versuchen, einen Platz zu gewinnen, den uns Gott nicht zuweist. Man kann sich reiben und Sie kennen viele Leute, die dauernd mit dem im Kampf liegen und sagen, ich hätte eigentlich das machen müssen. Leute, die auch versuchen, aus ihrem Beruf rauszugehen, Neues zu erklimmen, wo man sagen muss, fangen Sie es doch nicht an, lassen Sie es doch, Sie schaffen es nicht. Und die sind dann ganz verletzt und sagen, trauen Sie es mir nicht zu. Nein, ich sehe doch, Sie suchen etwas, wofür Sie gar nicht geeignet sind. Ach, dann sprechen Sie mir es wieder ab. Nein, wir möchten den Leuten nur helfen, wirklich mit ihren Gaben an den Platz zu kommen, wo sie so am besten wirken können. Man muss das immer eben auch wissen, dass man nicht überrascht ist. Man muss mit Einschränkungen leben. Der Johann Albrecht Bengel war der genialste Theologe seiner Zeit und er war Klosterpräzeptor in Denkendorf und hat 10-jährige Buben Latein gelehrt. Die Universität Tübingen hat auch diesen gelehrten Mann nicht gerufen. Heute sagt jeder Neutestamentler, das war der beste Exeget, den es damals gab und der beste Kenner der Bibelhandschriften. Aber Tübingen, die Fakultät, war ihm verschlossen. Und er war doch ein Gottesmann, hat sich mit 10-jährigen Buben rumgeärgert. Bam, bas, bat, lateinisch gepaukt. Nicht? Das war doch nichts für den Johann Albrecht Bengel. So ein wunderbarer Schriftausleger. Sie kennen vielleicht den Gnomo und seine Auslegung des Neuen Testaments. Aber so ist ja auch das immer wieder, dass Gott uns einen Raum zuweist und sagt, da diene mir. Und er hat sich entfaltet an diesem begrenzten Platz. Sicher ist Ihr Leben immer beschränkt. Wenn Sie das heute Abend bloß mal mitnehmen und sagen, ich bin kein Barzillai, Gott hat mir die Reichtümer nicht gegeben, sondern ich bin jetzt hier, lebe mit den Beschränkungen, das sind gesundheitliche Beschränkungen, ich lebe mit, auch mit Belastungen, die man akzeptieren muss. Das ist ja eben auch, dass man dann kleine Dinge nehmen muss. Es gibt Leute, die mit jungen Jahren nur noch im Rollstuhl sich bewegen können und wissen müssen, den Platz hat mir Gott angewiesen. Dann auf einmal merken wir, wie gut geht es uns. Neulich hörte ich von irgendjemandem, der war dann in einer Kur und dann sagten die anderen Leute, es war ganz wunderbar, wie die wieder von der Kur zurückkam, war die auf einmal zufrieden, denn sie hat so viele Leute gesehen, die in jungen Jahren schon so leiden. Sie hat eigentlich gesundheitlich gar keine Besserung erfahren, aber auf der Kur hat sie was ganz Herrliches erlebt, dass andere Leute ganz schlecht geht und jetzt ist sie wieder dankbar. Mit den Beschränkungen, mit denen man leben muss. Wir wollen das wirklich von Gott erbitten und dann Ja sagen. Deshalb glauben wir, dass Gott Wunder schenkt. Dass meine Frau wieder nach 3 Wochen hier sitzt, ich hätte es doch nicht gedacht. Nachdem es diesen plötzlichen Schrecken gab, wir können nur sagen, wir wissen nicht, was war, nur Gott sei die Ehre gegeben. Wir erleben doch Dinge, die für mich Wunder Gottes sind. Aber wir erleben auch, dass Gott uns Beschränkungen und Schwierigkeiten lässt, die er uns nicht aus dem Weg räumt. Und dann ist mir der Barzillai ein Vorbild, der sagt, ich will doch gar nicht an den Palast. Er hat sogar eine Angst, Dinge zu ergreifen, die vielleicht von außen her verlockend sind. Das gerade nicht. Da ist er in seiner Reife dem abgestorben. Verstehen Sie diesen billigen Wünschen? Man sagt, das wäre klasse und das wär super, wenn man sowas hätte. Ha, das müsste man haben. Das macht er nimmer. Sondern ich will nur den Platz ausfüllen noch, solange mich der Herr braucht. Und das ist schwer, auch im Alltag den Platz auszufüllen, weil man dann immer gern denkt, ja, warum jetzt noch? Ist das jetzt bloß noch so nachklappen? Nein, das sind gefüllte Tage, die Gott nochmal schenkt. Und die möchte ganz bewusst leben. Das sind auch Tage in der Fülle. Diesen Raum will er ausfüllen. Und dann im Kleinen will er treu sein. Vers 38, lass deinen Knecht umkehren, dass ich sterbe in meiner Stadt, bei meines Vaters und meiner Mutter Grab. Da möchte ich noch leben. An dem mache ich auch seit einiger Zeit rum, er will bewusst sterben. Das meint ja das bei dem Grab seiner Eltern. Wir müssen heute aufpassen. Es wird uns in den Krankenhäusern ganz schwer gemacht, bewusst zu sterben. Früher sind ja unsere Vorfahren fortwährend an Sterbebetten gestanden. Da wurde man geholt und jetzt geht's bei der Großtante zu Ende, dann kamen alle zusammen und blieben dort, bis gestorben war. Und es gibt ja nichts so Eindrückliches, wie mit dabei zu sein, wenn ein Mensch stirbt, dieses Leben beschließt. Das ist so ein Mahnruf für uns. Und ich glaube, dass unserer Generation heute das fehlt. Es ist schade. Und wir sollten mit ganzem Nachdruck auch den Ärzten verbieten, dass sie die Angehörigen rausschicken und sagen, jetzt machen sie noch ihre Sachen da. Ich bin gar nicht so sicher, ob das manchmal auch nur noch von den Krankenhäusern zur Benutzung der Apparate ist. Der Verdacht ist manchmal dann nicht von der Hand zu weisen, weil das ist jetzt ein Augenblick, wo die Ärzte sagen, so jetzt sind die Familien dran, vielleicht noch ein Seelsorger. Das Sterben ist etwas Großes, wenn ein Mensch sein Leben vollendet, da darf man auch Rückblick halten, da darf man auch um Vergebung bitten und das ist was Herrliches, wenn man sich auch noch auf dem Sterbebett die Hand reicht. Und das alles kommt heute nicht mehr vor. Ganz, ganz selten, dass man das tut. Barzillai sagt, ich will mich rüsten, bis ich zu meinen Vätern gehe. Vorbereiten auch fürs Heimgehen. Wir machen das nimmer, wir verhüten das. Wir haben auch neulich mal gesprochen, wo meine Frau auch ganz wundert, sagt, ja, redest du da jetzt nicht vom Sterben? Ich darf es ja auch kaum bei Kranken. Aber wir sollten dann uns ermahnen und sagen, dann reden wir offen drüber, dass wir sagen, es sieht jetzt so aus, als ob es zu Ende geht. Und dann können wir den ganzen herrlichen Trost des Wortes Gottes entfalten. Dann können wir doch reden. Manche, die reagieren ja Ungläubige, da können wir nicht kommen und sagen, sind sie bereit, wenn Gott sie ruft. Aber bei gläubigen Leuten, wo es doch die Vollendung des Lebens ist, und es ist auch was Schönes, ich habe die Krone des Lebens jetzt vor mir, die ich erlangen darf. Aus Vergebung, die mir aus Gnaden zugereicht wird. Das lebt der Barzillai so bewusst, ich will wieder zurück an meinen Platz, ich will mich rüsten, auch auf diese letzte Stunde. Ich habe das erlebt, immer wieder überraschend erlebt, wenn Menschen sich so vorbereitet haben. Und zwar oft war es da, wo man es gar nicht gedacht hat, die das so intensiv erlebt haben. Ist ja oft schwer, wenn es beim Sterben durch große Schmerzen geht und wo man gar nicht mehr zur Besinnung kommt. Aber der Herr schenkt oft auch ein friedliches Heimgehen, wo man das noch sagen darf. Denken Sie mal an die Lieder im Gesangbuch. Da werden Sie kaum ein Lied finden, wo nicht hinten ein Sterbevers dran ist. Die haben sich bei jedem Singen zugerufen, es geht heim. Und wenn wir "Geh aus mein Herz" singen, dann sollten wir dran denken, dass da die Ewigkeitsverse hinten dran sind. Im schönsten Sonnenschein. Wir freuen uns auf die Ewigkeit. Doch nicht bloß, wenn Gott uns heimholt, er holt uns vielleicht plötzlich heim. Aber wie er es auch tut, wir wollen bereit sein und diesen Platz einnehmen, wo er uns braucht. Und dann sehen wir noch ein letztes an dem Barzillai. Er setzt andere ein. Er sagt, da ist der Kimham. War es ein Verwandter oder was? Ich weiß gar nicht. Oder ein Mitarbeiter. Mein Sohn, gell, was ein, sein Sohn sagt, da kommt die nächste Generation, die macht das. Und der kann das besser. Und den schickt er mit. Die Familie Barzillai spielt nachher noch eine Rolle. Sie kommt noch einmal vor, auch im Esra-Buch da und so weiter aus der Familie Barzillais. Das ist schön, da ging das Erbe des Vaters weiter. Er sagt, ich muss ja nicht alles tun. Er kennt seine Begrenzung und weiß, dass Gott auch andere in Dienst nimmt. Er verachtet das Königshaus nicht. Außerhalb von unserer eigenen Person gibt es auch noch viel Gutes. Verstehen Sie, sage ich jetzt humorvoll lächelnd. Aber das wollen wir doch ganz ernst damit machen. Es muss doch nicht überall bloß, wo wir sind, etwas Gutes sein, sondern wir freuen uns, dass da anderes ist. Und dann schickt er den Kimham mit und der David sagt, ich möchte Liebe erweisen. Diese Liebe, die hin und her gegeben wird, ist ja auch etwas Schönes. Die Repräsentation am Königshof war ja nicht bloß so, wie man es dann kennt, aus den illustrierten Berichten, wie an den Königshöfen geschlemmt wird, sondern das war ja ein Stück auch gegenseitigen Dienens, auch der diplomatischen Vertretung. Und er stellt dem König einen guten Berater zur Seite, denn deshalb ist der Kimham entsandt, er soll da Regierungsarbeiten übernehmen und dem König beistehen in seiner schwierigen Aufgabe. Er stellt sich drunter und trägt Verantwortung, so wie man heute sagt, da geht jemand ins Parlament oder in ein Regierungsamt und hilft da mit. Aber mir hat der Barzillai unheimlich gefallen, als Reicher im Reich Gottes. Er hängt nicht an seinem Geld, denn das gibt's auch. Reiche, die nicht auf ihrem Geld sitzen und bloß an ihr Geld denken, sondern die Gott dienen mit ihrem Reichtum und über den Dingen stehen. Und für uns sollen viele praktische Anregungen heute Abend aus diesem Leben Barzillais einen Anstoß geben. Ich finde das immer so schön, dass man eben aus den Lebensbildern praktische Anstöße kriegt. Und dann das viel klarer wieder sieht, die einfachen Dienste für Gott oder den Platz einnehmen, den mir Gott zugewiesen hat. Nicht nach Fremdem sich sehnen und nicht den einfachen Wünschen nachgehen. Ach, wie anders könnte es jetzt sein, wenn ich in meinem Leben und so wäre. Sondern über den Dingen stehen und danken, dass Gott einem dies zugewiesen hat. Wir leben heute in einer unverhältnismäßig guten Zeit. Ich sage ja, es hat es nie gegeben. Denken Sie an die Inflationszeit, an die Hungerjahre, an die Kriegsjahre. Haben wir alles heute nicht. Gott schenkt uns so eine schöne Zeit und trotzdem gibt es so viel undankbare Menschen. Wir dürfen das einbringen heute Abend, danken. Und das, was ich bin, was Sie auch an Gaben haben, Gott darbringen, ihm zur Ehre und zum Lobe.